Vor lauter Bäumen. Wirtschaftswunderwald von Rainer B. Lange.
Südschweden, Provinz Kronoberg. Die Frühstückspause von Torbjörn Gustafsson ist vorbei. Der Holzfäller startet seine Holzerntemaschine. Die sieht aus wie ein großer Bagger mit einem langen Ausleger. Nur hängt daran statt der Schaufel eine Art Klaue, halb so groß wie ein Kleinwagen. Mit der Klaue packt der Mann in der Maschine eine Fichte, schneidet sie ab, hebt sie hoch und dreht sie in die Waagerechte. Dann wird der Baum in die Klaue gezogen. Rinde fliegt umher. Was eben noch ein Baum war, ist jetzt in dünne, armlange Abschnitte zersägt. Andere ähneln Zaunpfählen. Die Klaue speit sie rasend schnell aus, wie Streichhölzer. Es sind fast alles Fichten, die hier gefällt werden. Ein Geruch ätherischer Öle breitet sich aus. Wie ein Badezusatz für die Wanne.
Hier geht es anders zu als in einem deutschen Wald.
Ich würde sagen, wir bearbeiten das gleiche Ökosystem, aber wir arbeiten in einem anderen Maßstab. Wir arbeiten auf größeren Flächen.
Sören Möller-Pedersen ist Waldbaumanager bei dem schwedischen Staatsforstbetrieb Sveaskog. Dieser Firma gehört in Schweden ein Sechstel der Wälder.
Wenn wir ernten, fällen wir ein ganzes Waldgebiet, wie hier, 7 Hektar auf einmal.
So vorzugehen käme den meisten seiner deutschen Kollegen vermutlich nicht in den Sinn. Hier sind Kahlschläge nur in Ausnahmen und auf kleineren Flächen erlaubt. Die zu fällenden Bäume werden einzeln ausgesucht.
So geschieht es auch in den Wäldern, für die Franz Straubinger verantwortlich ist. Er ist Geschäftsführer der Hatzfeld-Wildburgschen Verwaltung. Das ist der größte Privatwaldbesitz in Rheinland-Pfalz, Heimat von ganz verschiedenen Bäumen.
Wir haben hier also unterschiedliche Baumalter. Wir würden jetzt die Buche, die so etwa 40 Meter vor uns steht, die hat ein Alter von ungefähr 160 Jahren und einen Durchmesser von über 80 Zentimetern. Die wird jetzt geerntet.
Die riesigen Erntemaschinen kommen hier auch zum Einsatz, falls der Platz für sie ausreicht.
Hier in dem Laubholzbestand mit ungefähr 120 bis 140 Jahren werden mit der Motorsäge unsere Waldarbeiter die Bäume fällen. Sie werden die in Richtung der Rückegasse fällen. Der Rückeschlepper wird die Bäume dann rausziehen und nach einem Jahr oder 2 Jahren wird man nichts mehr sehen, dass dort Bäume genutzt werden.
Hier wird seit 500 Jahren so gewirtschaftet, dass der Wald als Ganzes nicht beeinträchtigt wird.
Auf unseren Flächen stehen dicke und dünne, große und kleine, junge und alte nebeneinander. Das heißt, wir können permanent nutzen. Wir haben permanent Bäume auf der Fläche, die dann in diese Lichtschächte einwachsen können, also in einigen Jahren wieder Holz produzieren.
Aus den Samen der großen Bäume wachsen überall im Wald Schösslinge und junge Bäume heran. Naturverjüngung nennen das die Förster. Wenn ein Baum gefällt wird, bekommen die Jungen rings um die Lücke herum genug Licht und Wasser, um sich zu entwickeln.
Unser Wald ist der natürliche Dauerwald, der alle Ressourcen dieses Systems gleichzeitig anregt und damit einen maximalen und optimalen Zuwachs liefert.
In deutschen Wäldern wächst mehr Holz nach, als geschlagen wird. Doch die Nachfrage steigt. Holz soll die Wirtschaft unabhängiger machen von Kohle, Erdöl und Gas, die heute immer noch Rohstoffe für viele Produkte sind und bei Verbrennung das Treibhausgas Kohlendioxid freisetzen. Bäume dagegen entziehen beim Wachsen der Luft das Treibhausgas und bauen es zu Kohlenstoffverbindungen im Holz um. Holzprodukte sind Kohlenstoffspeicher. Solange sie nicht verbrannt werden, wird ihr Kohlenstoff nicht zum Treibhausgas.
Mehr Holz für den Bau und für Möbel, mehr Rohstoff für Chemie, Zellstoff- und Papierindustrie und als Brennholz. Waldbesitzer rechnen damit, dass sie und die staatlichen Forstbetriebe in den nächsten 10 Jahren 30 Millionen Kubikmeter Holz mehr schlagen müssen, um die Nachfrage zu decken. Das Gros des Holzes wird dann geringere Qualitätsanforderungen zu erfüllen haben als heute, erläutert der Holztechnologe Johannes Welling vom Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut der Forschungsanstalt des Bundes für ländliche Räume, Wald und Fischerei in Hamburg.
Man wird in der Zukunft nicht mehr so sehr daran interessiert sein, große, nach Möglichkeit gerade, fehlerfreie Stämme zu haben für massive Dachbalken, für Masten von Schiffen und so weiter, sondern es wird eher ein einheitlicher Rohstoff gebraucht werden. Und dieser Rohstoff wird, das hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich auch schon diese Tendenz ergeben, wird eher, sagen wir es mal ganz platt, zerhackt, in kleine Stücke zerlegt, um dann wieder neu aufgebaut zu werden.
Mit Platten aus Holzspänen oder mit großen Balken, die aus kürzeren Holzstücken zusammengeleimt sind, können Schreiner, Zimmerleute und Ingenieure viele Dinge einfacher konstruieren, denn ihre technischen Eigenschaften wie Festigkeit oder Tragfähigkeit lassen sich genau vorausberechnen, anders als mit gewachsenen Balken oder Brettern. Dicke, gerade gewachsene Bäume mit makelloser Holzqualität sind bis heute der Stolz vieler Förster und Waldbesitzer. Es sind die wertvollen Stücke in ihren Wäldern. Doch der Markt ändert sich.
Wenn man sich vorstellt, heutige Sägewerke, die gebaut werden, sind überwiegend auf schwächere und mittlere Dimensionen ausgelegt. Die können gar kein starkes Holz mehr sägen. Es passt da gar nicht durch. Die können das gar nicht unterbringen. Die müssen das mühsam aussortieren. Von daher gesehen, sie müssen sich heute intensiv nach einem Sägewerk umgucken, was eine 80 bis 100 Zentimeter durchmessende Kiefer oder Fichte überhaupt noch sägen kann.
Selbst um die billigsten Produkte, die noch vor ein paar Jahren als Abfall galten, gibt es einen scharfen Wettbewerb.
In der letzten Hochphase des Ölpreises ist der Run aufs Holz also ganz mächtig angestiegen, und zwar in der energetischen Schiene. Was letztendlich dazu geführt hat, dass in dem qualitativ niedrigen Segment der Preis für den Rohstoff stark angestiegen ist. Also nicht nur der Preis für Brennholz ist angestiegen, sondern auch der Preis für den Rohstoff der Spanplattenhersteller, der Zellstoffhersteller ist angestiegen. Und es ist eine regelrechte Konkurrenzsituation in diesem Niedrigpreissegment entstanden.
Viele Bäume werden nicht mehr so dick werden wie früher. Das bedeutet, sie müssen auch nicht mehr so lange im Wald stehen und wachsen. Sehen unsere Wälder dann bald anders aus, als wir sie kennen?
Das wird man in der Praxis als Nicht-Forstwirt überhaupt nicht bemerken. Wir sprechen hier von 100 Jahren und wir gehen auf 80. Im Durchmesser mögen das ein paar Zentimeter sein. Das hat weder ästhetische noch ökologische Auswirkungen. Aber ich glaube, dass wir hier sehr wohl reagieren müssen, um alle diese Anforderungen zu erfüllen und auch letztlich mehr Holz auf der Fläche zu produzieren.
Philipp Freiherr von und zu Guttenberg ist der Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Waldbesitzerverbände. Die Forstwirtschaft kann den Mehrbedarf an Holz produzieren.
Wir können diese Lücke nachhaltig schließen, ohne die anderen Funktionen zu gefährden.
Nachhaltig heißt, es wird nicht mehr Holz entnommen, als nachwächst. Und der Wald, der noch viele andere Aufgaben hat, vom Wasserspeicher bis zum Erholungsort, wird nicht beeinträchtigt.
Nur das muss mit Umsicht geschehen und da werden dann auch weitere Wirtschaftsbeschränkungen. Da müssen wir uns ganz genau überlegen, ob das dem entgegensteht.
Wirtschaftsbeschränkungen sieht Philipp zu Guttenberg vor allem durch Forderungen des Naturschutzes auf die Forstwirtschaft zukommen.
Um die biologische Vielfalt in Deutschland besser zu schützen, hat die Bundesregierung 2007 eine nationale Biodiversitätsstrategie beschlossen. Nach der soll bis 2020 ein Teil der Waldfläche in Deutschland unter strengen Schutz gestellt werden. Auf diesen Flächen muss dann jegliche wirtschaftliche Nutzung eingestellt werden. Man hofft, dass sich so die biologische Vielfalt ungestört entwickeln kann.
Dabei liegen Naturschützern besonders Buchenwälder am Herzen. Elisabeth Emmert vom Deutschen Naturschutzring erläutert, warum das so ist.
Wenn man sich Karten anschaut über die Verbreitung von Buchenwäldern, liegt Deutschland wirklich im Zentrum dieser Buchenwälder. Es gibt in Frankreich noch größere Flächen, aber Richtung atlantisches Klima wird es dann weniger und auch Richtung Osten oder in den alpinen Räumen. Also da hat Deutschland besondere Verantwortung. Und es ist halt ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der Waldfläche, die wirklich alte Buchenwaldbestände sind. Und da gibt es nach wie vor Defizite, dass man eben einen größeren Teil einfach unberührt lässt.
5% der gesamten Waldfläche in Deutschland sollen insgesamt aus der Nutzung genommen werden. Die Schutzflächen sollen vor allem bei Wäldern im öffentlichen Besitz geschaffen werden. Die privaten Waldbesitzer werden davon kaum betroffen sein. Für Waldbesitzerpräsident Philipp zu Guttenberg ist es dennoch ein Affront. Für ihn bringt die Forderung nach mehr Schutzflächen die Erfolge der gesamten nachhaltigen Forstwirtschaft in Deutschland in Misskredit, denn sie habe schon viel für den Schutz der biologischen Vielfalt getan.
Wenn Sie sich den Status quo anschauen, der Wald in Deutschland ist der einzige Lebensraum, der bereits über 80% der geforderten Ziele in Richtung Biodiversität erreicht hat. Er ist seit 1997 der einzige Lebensraum mit einer signifikant positiven Entwicklung durch die nachhaltige Forstwirtschaft. Wir haben in Deutschland bereits 68% unserer Waldfläche einem Schutzstatus unterworfen. Nicht etwa, weil man dort Gefahr in Verzug vermutet, sondern weil wir durch die nachhaltige Forstwirtschaft Schutzgüter erhalten haben, beziehungsweise auch den Lebensraum für prioritäre Arten geschaffen haben, die man jetzt als schützenswert empfindet.
Vieles, was die Forstwirtschaft erreicht habe, werde gefährdet, wenn durch Naturschutz Flächen für die Holzproduktion verschwenden. Dann könnte weniger Holz genutzt werden, das eine wichtige Rolle im Klimaschutz spielt, weil in ihm Treibhausgas auf lange Zeit gespeichert ist. Es gäbe weniger Ersatz für Brennstoffe wie Erdöl, Gas und Kohle und für Baustoffe, die nur mit hohem Energieeinsatz herzustellen sind.
Wenn ich das mache, verstößt es in meinen Augen eklatant gegen das Prinzip der Nachhaltigkeit. Es verhindert aktiven Klimaschutz. Sie sagen Nein zur Entwicklung oder zur Bewahrung des ländlichen Raumes und sie gefährden damit Arbeitsplätze.
Johannes Remmel, der Umweltminister von Nordrhein-Westfalen, hat dagegen kein Problem mit mehr Schutzflächen für die biologische Vielfalt. Er ist der oberste Dienstherr der staatlichen Forstbetriebe, die in seinem Land vor allem die Flächen für Naturschutz bereitstellen müssen.
Der Klimaschutz ist mit Sicherheit die zentrale Herausforderung, wenn nicht sogar die Jahrhundertaufgabe. Aber mindestens genauso wichtig wird und bin mir sicher, dass das öffentliche Bewusstsein auch noch erreichen wird in den nächsten 10 Jahren, ist die Frage des Artenschutzes. Und im Prinzip ist Klimaschutz und Artenschutz ja sind zwei Seiten einer gleichen Medaille. Und das ist für mich auch die Begründung, warum wir öffentliche Wälder brauchen. Einerseits, um eine gewisse Vorbildfunktion zu haben, was eine nachhaltige Waldwirtschaft betrifft. Und zum anderen aber eben auch, um in unseren eigenen Wäldern den Gedanken Klimaschutz und Artenschutz zusammenzubringen.
Der Minister will den Anteil der öffentlichen Wälder in seinem Bundesland vergrößern, damit dort mehr Bäume wachsen, die der Luft das Treibhausgas Kohlendioxid entziehen.
Bei der Diskussion um die Naturschutzflächen ist allerdings eines noch nicht klar. Niemand weiß, wie viele ungenutzte Flächen es in Deutschlands Wäldern heute schon gibt. Das wird erst noch in einem Forschungsprojekt bis 2013 ermittelt. Beim Konflikt zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft geht es nicht nur um Flächen, die nicht mehr genutzt werden sollen. Es geht auch darum, dass Holz für den Schutz der Artenvielfalt einfach ungenutzt verrotten soll.
Totes Holz steckt voller Leben. Erst mit dem Zerfall beginnt die Vielfalt im Wald. Also wenn es dem Baum anfängt, schlechter zu gehen, sind es für seine ganzen anderen Bewohner. Und das sind bei den Pilzen schnell mal 2.500 Arten. Bei den Insekten, also für ganz Deutschland, bei den Käfern zum Beispiel 1.400 Arten, die genau das brauchen, dass es kränkelndes, abgestorbenes oder altmorsches Holz im Wald hat.
Das wissen auch Förster und Waldbesitzer. Viele sind bereit, etwas für die biologische Vielfalt in ihrem Wald zu tun. Und viele wollen naturnah wirtschaften. Aber unter naturnah kann jeder etwas anderes verstehen. Insbesondere Förster, Waldbesitzer und Naturschützer, wenn sie miteinander um die beste Naturnähe im Wald streiten. Oft gehen die Meinungen darüber auseinander, wie viel Holz zum Verrotten in einem Wald liegen bleiben soll.
Wo fängt naturnah an, wo hört es auf? Das sind alles eher emotionale Überlegungen, die abseits im ökologischen Verständnis laufen.
Der Ökologe Jörg Müller vom Nationalpark Bayerischer Wald hat genau untersucht, wie viel Kubikmeter oder Festmeter, wie die Forstleute sagen, in einem Wald liegen müssen, damit sich die typischen Arten in ihm tummeln. Er legt Wert darauf, die Daten mit wissenschaftlichen Methoden ermittelt zu haben.
Das schafft einfach das Vertrauen, dass es nicht was ist, was wir uns jetzt irgendwie als politische Forderung vorstellen, sondern ich kann nur sagen, wenn die Arten auftreten sollen und dort leben können sollen, dann zeigt die Analyse, dass wir immer wieder in den Bereich fallen beim Totholz zwischen 30 und 50 Festmeter.
Im Bayerischen Wald ist es kein Problem, totes Holz zu finden. Jörg Müller steht vor einem Waldstück, das seit vielen hundert Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurde. So könnte ein Urwald in Mitteleuropa aussehen. Hier kann Jörg Müller auf Schritt und Tritt demonstrieren, wie totes Holz und biologische Vielfalt zusammenhängen. Die Bäume verrotten einfach. Dieser Prozess setzt bereits ein, wenn sie noch gar nicht umgefallen sind. Wie der graue Stamm, der von einer Buche stehen geblieben ist.
In dem haben gleichzeitig der Buntspecht und der Kleiber gebrütet im Frühjahr. Da sind oben mehrere Spechthöhlen drin. Und hier sind wir große Zunderschwamm-Fruchtkörper. Der Zunderschwamm ist bei den Laubbäumen die wichtigste Art für die Zersetzung. Und wenn man da innen reinschaut, dann sieht man, dass da innen auch wieder eine ganze Reihe Arten leben. Hier sieht man Käferlarven von Schwarzkäfern. Das ist ein kleiner Schwarzkäfer, der speziell hier im Zunderschwamm lebt.
Gleich daneben liegt ein mächtiger alter Tannenstamm. Er ist übersät mit tausenden winziger weißer Staubkegel.
Der Werftkäfer, der Buchenwerftkäfer, bohrt da seine Löcher rein und man sieht es daran, dass er richtig ins Holz geht, dass nämlich alles weißes Bohrmehl ist. Also Bohrmehl, was aus dem Holz kommt und nicht aus der Rinde. Sie gehen richtig tief rein. Sie müssen das Mehl rausschieben, weil sie sind Pilzzüchter. Die bringen ihre eigenen Pilze mit und legen dann den Pilzrasen in dem Gang an. Und deswegen muss das Bohrmehl alles raus, damit der Gang frei ist für ihren Garten, den sie sich dort anlegen.
Die morschen Stämme, die hier im Urwald liegen, haben vorher höchst vital einige hundert Jahre lang im Wald gestanden. So lange lassen Förster in einem Wirtschaftswald jedoch kaum einen Baum stehen.
Aber im Wirtschaftswald gibt es eine andere Möglichkeit, ganz einfach Totholz reinzubringen. Bei der Nutzung wird ja ständig totes Holz erzeugt, indem Bäume umgeschnitten werden. Und wenn man dann gezielt einen Teil des genutzten Holzes oder des Stammes liegen lässt, kann man sehr schnell große Erfolge in der Anreicherung erzielen.
Jörg Müller will mit seiner Methode niemanden bekehren.
Wir wollen wissen, welche Strukturen sind entscheidend für die Organismen, verschiedenste Organismengruppen im Wald und in welcher Menge und in welcher räumlichen Verteilung sollen sie vorhanden sein. Dann können wir daraus ableiten und sagen, wenn jemand die und die Vogelarten in seinem Wald haben will, das ist dann Entscheidung des Eigentümers. Er kann auch sagen, Zwergschnepper interessiert mich nicht. Das ist dann als Eigentümer seine persönliche Entscheidung. Die ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wir wollen empfehlen können, wenn ihr die und die Teile der biologischen Vielfalt haben wollt, solltet ihr diese Mengen im Wald integrieren.
Damit gibt es eine Grundlage, mit der man berechnen kann, was mehr biologische Vielfalt im Wald kostet. Torbjörn Gustafsson hat in einer knappen Viertelstunde schon eine Fläche von der Größe dreier Fußballplätze gerodet. Wenn alles gut läuft, schafft er 1000 Bäume am Tag.
In Schweden ist die Holzproduktion schon im Wald als Industrie organisiert. Große Fichten- und Kiefernmonokulturen, wie sie in Schweden gang und gäbe sind, gelten in Deutschland als Sünden der Vergangenheit. Dort sind sie fast überall künstlich angepflanzt worden, aber in Schweden würden sie vermutlich auch ohne Forstmanagement wachsen. Das Land liegt überwiegend in einer anderen Klima- und Vegetationszone als Mitteleuropa.
Here now in Småland we are on the border between the Nemoral zone and the Boreal zone.
Hier in Småland sind wir auf der Grenze zwischen der nemoralen und der borealen Klima- und Vegetationszone. Deutschland liegt in der Zone, die von Laubbäumen dominiert wird. Aber der größte Teil von Schweden bis hoch in den Norden wird von Kiefern und Fichten dominiert. Sie bilden hier von Natur aus sehr große Bestände.
Gisela Björse ist Forstökologin bei dem staatlichen Forstbetrieb Sveaskog. Wenn man es zuließe, erzählt sie, würden die Wälder hier alle paar Jahrzehnte von Feuer heimgesucht und abbrennen. Die Feuer haben eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Wälder gespielt. In Naturschutzgebieten legen Ökologen heute noch regelmäßig Feuer. In den Wirtschaftswäldern sollen unter anderem die Kahlschläge eine Wirkung des Feuers nachahmen. So kommt die Ökologie der schwedischen Wälder der industriellen Holzproduktion entgegen.
In Deutschland herrschen andere ökologische Verhältnisse. Mitteleuropa liegt in der Zone der Laubmischwälder. Doch lange Zeit hat die Forstwirtschaft auch hier auf intensive Holzproduktion mit Monokulturen und Kahlschlägen gesetzt, weiß Michael Köhl vom Institut für Weltforstwirtschaft der Universität Hamburg zu berichten.
Sie haben ja in der Forstwirtschaft Wellen, die sich am gesellschaftlichen Anspruch orientieren. Und es gab zum Beispiel in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg so die Welle, da hat man gedacht, es sei eine Holzverknappung und hat also versucht, möglichst stark durch gleichaltrige Reihenbestände die Holzproduktion zu steigern. Es gab damals bereits Entwicklungen in der Forstwirtschaft, die eher auf Dauerwald, naturnahe Waldbewirtschaftung setzten. Und diese Leute sind im Prinzip nicht zum Zuge gekommen, weil die gesellschaftliche und politische Priorität auf der Holzerzeugung lag.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Zehntel der Waldfläche in Deutschland für Reparationen gefällt. Diese Flächen wurden vor allem mit schnell wachsendem Nadelholz aufgeforstet.
Dann gab es eine relativ starke Holznutzung in den Aufbaujahren, aber seit den 70er, 80er Jahren nimmt eben die Frage des Naturschutzes, der Biodiversität immer stärkeren Raum ein.
Aus zahlreichen Stürmen und Schädlingsplagen haben die Förster gelernt. Seit einigen Jahrzehnten wandeln sie Monokulturen von Nadelgehölzen, die alle gleich alt sind, in Mischbestände mit Laubhölzern um. Mit Erfolg. In den meisten der früheren Monokulturen breiten sich inzwischen Laubbäume aus. Viele von ihnen streuen auf dem Waldboden ihre Samen aus denen weitere Schösslinge und Jungbäume nachwachsen werden. In den staatlichen Wäldern ist dieser sogenannte Waldumbau Programm. Schon alleine, weil Mischwälder besser vor Schäden geschützt sind als Monokulturen.
Es sieht so aus, als hätte sich in Deutschlands Wäldern eine naturnahe Bewirtschaftung durchgesetzt. Doch die Sägewerke wollen vor allem Nadelholz haben. Da ist der Anreiz für manchen Waldbesitzer hoch, sich doch wieder auf Nadelhölzer zu konzentrieren.
Einige Forstexperten sagen voraus, dass sich die Wirtschaftsweise in den deutschen Wäldern wieder weg von den soeben geschaffenen naturnahen Mischwäldern entwickelt, wenn die Produktionsfläche kleiner wird. Michael Köhl vom Institut für Weltforstwirtschaft der Universität Hamburg hat da eine klare Vorstellung.
Das hieße, dass man dort eben mit produktiveren Baumarten und Bewirtschaftungsformen, die mehr Holz erzeugen, und das sind in der Regel Reihenbestände, die gleichaltrig sind, dass man dort eben dann die Holzproduktion versucht zu steigern.
Vom Waldstück in Schweden, das der Holzfäller mit seiner Erntemaschine bearbeitet hat, ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Torbjörn Gustafsson hat auf der Fläche viele Holzstapel angelegt. Dort sind die Stücke nach Dicken und Längen sortiert. Sören Möller-Pedersen ist Waldbaumanager bei dem schwedischen Staatsforstbetrieb Sveaskog.
Er produziert Sägeholz für Bau- und Möbelindustrie und er schneidet Stücke für die Papierindustrie zurecht. Außerdem sammelt er Kronen und Äste. Die lassen wir trocknen, um sie dann zu häckseln und in ein Kraftwerk zu schicken. Das wird für Fernwärme gebraucht.
Das Waldstück sieht fast abgeräumt. Aber erstaunlicherweise ist auch diese Form von Forstmanagement nachhaltig. Hier wird nicht mehr gefällt, als zur gleichen Zeit in einem anderen Waldstück nachwächst. Die Fläche hier wird in einem Jahr wieder bepflanzt.
Die Forstwirtschaft in Schweden ist seit ungefähr 150 Jahren wie eine Industrie organisiert, die den Bedarf an Brennholz, Baustoffen und Papierrohstoff erfüllt. Seit 1903 ist die nachhaltige Wirtschaftsweise in Schweden per Gesetz festgeschrieben. Aber es dauerte noch bis in die 50er Jahre, bis die Forstwirtschaft überall in Schweden den Wechsel von der Ausbeutung der Wälder zur nachhaltigen Forstwirtschaft geschafft hatte.
Heute müssen schwedische Förster von Gesetzes wegen auch Natur- und Artenschutz in ihren Wäldern betreiben. Jeder Waldbesitzer muss einen bestimmten Anteil seiner Bäume bei einem Kahlschlag ungenutzt lassen. Auch Torbjörn Gustafsson hat einige Bäume stehen lassen.
He has to leave.
Er muss mindestens 10 Bäume pro Hektar stehen lassen. Das sind 1 oder 2% in jedem Waldstück, in dem gefällt wird. Aber wir lassen 10% stehen.
Die Waldökologin Gisela Björse ist hier für solche Schutzmaßnahmen verantwortlich.
Die Vorschrift besagt, dass Bäume, die für die Natur besonders wertvoll sind, stehen bleiben. Das können alte Bäume sein, Bäume mit Vogelnestern oder spezielle Baumarten.
Auf dieser Rodungsfläche ist außer den Einzelstämmen gleich eine kleine Gruppe von Bäumen stehen geblieben, die ein Kollege von Gisela Björse zuvor mit einem Flatterband markiert hat. Sie stehen ab jetzt dauerhaft unter Schutz. Sie dürfen hier alt werden, bis sie umfallen und vermodern. Mit solchen Aktionen will der Forstbetrieb alte Bäume, Totholz, aber auch Laubbaumarten in die eintönigen Produktionswälder bringen. Bei dem schwedischen Staatsforstbetrieb findet Naturschutz auf allen Ebenen statt. Das geht vom einzelnen Baum, der nicht gefällt wird, über ein Netz kleinerer Waldstücke unter Naturschutz bis zu Flächen von mehreren 10.000 Hektar, die für den Naturschutz stillgelegt werden.
Alles in allem reservieren wir 20% unserer produktiven Flächen für den Naturschutz. Das ist unsere eigene Vorgabe bei Sveaskog. Ansonsten sind es in Schweden durchschnittlich 10%, würde ich sagen. Aber wir sind der Staatsforstbetrieb. Deswegen haben wir dann nochmal zusätzlichen Ehrgeiz.
Anders als in Deutschland sind die Wälder in Schweden viel stärker in Naturschutzgebiete und Nationalparks, in Naturerlebnisparks und reine Produktionswälder unterteilt. Wandern im Wald ist dort nicht populär. Höchstens um die Städte herum gehen die Schweden im Umkreis von ein paar Kilometern in den Wald, um Pilze und Beeren zu sammeln. In Deutschland dagegen erfüllt der Wald alle Funktionen auf einer Fläche. Wanderer und Sportler suchen im gleichen Wald Erholung, in dem Holz produziert wird und geschützte Natur zu finden ist. Es gibt hin und wieder Überlegungen, auch hier die Wälder stärker nach Funktionen zu unterteilen, damit effizientere Holzproduktion und gezielterer Naturschutz möglich sind. Aber die stoßen auf wenig Gegenliebe. Für Philipp zu Guttenberg, den Präsidenten der Waldbesitzer, ist die Vielfalt der Nutzungen kein Hindernis für eine effiziente Forstwirtschaft.
Die Multifunktionalität ist in meinen Augen das, was wir erhalten müssen. Der oft geforderte Ansatz, dass man Flächen für Biodiversität ausweist, dass man Flächen für Erholung ausweist und Flächen für Forstwirtschaft, ist in meinen Augen ein Irrweg. Hier werden wir den Ansprüchen der Gesellschaft nicht gerecht. Wir wollen keine Holzfabriken auf der einen Seite und letztlich Jurassic Park oder Disney World auf der anderen.
Klimaziele und Holzbedarf, Naturschutz und Spanplatten, Erntemaschinen und Rückegassen, das alles sind Themen, die die Wirtschaft im Wald beeinflussen. Aber manchmal sieht man einem Wald an, dass das nicht alles ist, was Förster und Waldbesitzer umtreibt. So stehen im Hatzfeldschen Wald, den Franz Straubinger verwaltet, alte Bäume. Zum Beispiel eine abgebrochene Buche, wie Caspar David Friedrich sie gemalt haben könnte.
Das ist ein wunderschöner Nistbaum für die Hohltaube, wahrscheinlich auch für eine ganze Reihe anderer Lebewesen. Aber die ist einfach im Moment spektakulär hier.
Und am Waldweg stehen mächtige alte Alleebäume.
Man könnte diese Bäume auch sicher in 50, 100 Jahren mal ernten, aber im Moment dienen sie dazu, um eine optische Aufwertung zu haben. Das sind geeignete Samenbäume, das heißt, von denen geht die Naturführung aus.
Bei den Eichen tragen Eichelhäher und Eichhörnchen die Samen davon.
Wenn sie eine Buche haben, macht es der Fink und die Taube. Und wenn sie einen Nadelbaum haben, dann macht es der Wind. Also diese Strukturen sind das Schöne mit dem Nützlichen verbinden.
Vor lauter Bäumen. Wirtschaftswunder Wald. Von Rainer B. Langen. Es sprachen Katharina Wolter, Ann Kuhn, Hartmut Stahnke, Patricia Wapinska, Gregor Höppner. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch. Regieassistenz Agnieszka Pawlowska. Regie Detlef Inken. Redaktion Ulrich Horstmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2011. Diese Sendung gibt es ab Montag auch als Download. Weitere Informationen und die Manuskripte der Serie unter wdr5.de. Am kommenden Sonntag geht es weiter mit unserer Serie und der Folge Deutschland und die Tropenwälder.